Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Unser nächster Großstadt-Safari-Gast ist Tobias Bode, Diplom-Ingenieur FH für Freiraumplanung und Landschaftsgärtner. Sein Hauptinteresse gilt naturnahen und insektenfreundlichen Kleingärten. Unter anderem ist Tobias Bode zweiter Vorsitzender seines Kleingartenvereins NW 18 in München. Auch arbeitet er als Regisseur bei der Gartensendung des Bayerischen Rundfunks Querbeet, ebenso wie als Autor. Sein Buch »Unser naturnaher Kleingarten« ist im Pala Verlag erschienen. Auch Tobias Bode hat sich Zeit genommen, zu uns ins Studio zu kommen. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Kollegin Eva Dutz führt das Interview. Ein herzliches Willkommen hier im Studio.
Willkommen, Herr Bode.
Herzlichen Dank.
Herr Bode, wir haben es in der Anmoderation gerade gehört. Sie sind ausgewiesener Experte, wenn es um naturnahes Gärtnern geht. Was bedeutet dieser Begriff naturnah für Sie?
Also naturnah bedeutet für mich, dass ich meinen Garten nicht nur für mich oder für uns anlege, also dass ich den genießen kann oder dort ernten kann, sondern auch, dass sich dort viele Tiere wohlfühlen und dass es halt ein Lebensraum für alle wird.
Wir sprechen gleich darüber, was man alles tun soll und kann, um einen naturnahen Garten anzulegen. Aber ich möchte erstmal die Frage andersrum stellen. Was soll man denn alles nicht tun?
Also was für mich nicht in einen naturnahen Garten gehört, ist auf jeden Fall mal die Verwendung von Pestiziden und chemisch-mineralischen Düngern. Also die haben bei uns nichts verloren. Wir düngen rein organisch. Und natürlich verwenden wir auch keinen Torf. Also wir versuchen möglichst unseren Boden selber zu züchten, sage ich mal, also mit der richtigen Bodenpflege oder auch Kompostwirtschaft zu praktizieren, sodass wir darauf natürlich auch nicht angewiesen sind, weil das gehört einfach nicht in naturnahen Kleingarten und wir versuchen, oder auch in naturnahen Garten, und wir versuchen möglichst viel wiederzuverwenden. Also in unserem Kleingarten haben wir es so gemacht, die Materialien, die wir vorgefunden haben, haben wir nicht weggeschmissen, sondern haben die versucht, in irgendeiner Art und Weise im Garten auch wieder zu verbauen. Also der Nachhaltigkeitsgedanke, Recyclinggedanke gehört natürlich auch dazu.
Wenn Sie von unserem Garten sprechen, dann meinen Sie einen Garten, der hier in München ist, glaube ich. Was ist das denn für ein Gelände oder wo befindet sich der?
Das ist ein Kleingarten. Wir haben eine 250 Quadratmeter große Parzelle, die bewirtschafte ich gemeinsam mit meiner Frau seit 2018. Und die haben wir von einer sterilen Rasenfläche mit Betonplatten in einen naturnahen Kleingarten umgewandelt in den letzten Jahren.
Das ist ein gutes Stichwort, das Umwandeln eines konventionellen Gartens, sage ich mal, in einen naturnahen Garten. Wie geht man denn da vor? Was mache ich denn als erstes, wenn ich im Idealfall einen kleinen Garten habe? Was mache ich als erstes, um dann dahin zu kommen, dass der auch eben naturnah wird?
Also erstmal muss ich mir natürlich selber klar sein, was ich von diesem Garten möchte. Also möchte ich Gemüse anbauen, möchte ich Obst anbauen, möchte ich ihn nur zum Genießen, möchte ich vielleicht einen Schwimmteich, keine Ahnung. Also erstmal muss ich mir natürlich über meine eigenen Wünsche selber klar sein. Und wenn ich das weiß, den Garten auch mal beobachten. Also an welcher Stelle ist viel Sonne, wo ist wenig Sonne, wo ist es feuchter, wo ist es trockener, wo wachsen vielleicht Pflanzen, wo ich schon sehen kann, da ist der Boden vielleicht nährstoffreicher oder nährstoffärmer, dass ich einfach ein bisschen ein Gefühl für den Garten bekomme. Und dann würde ich auch nicht zu perfektionistisch sein, sondern dann tatsächlich auch einfach mal loslegen, also mit dem ersten Blumenbeet vielleicht mal starten, möglichst nah an der Terrasse, so dass ich sehen kann. Also ich würde immer da anfangen, wo ich viel unterwegs bin, sage ich mal, also entweder vom Fenster direkt oder am Sitzplatz und nicht in der hinteren Ecke anfangen und mich dann so langsam durch den Garten arbeiten. Wir haben es bei uns im Kleingarten tatsächlich so gemacht, dass wir keinen Masterplan hatten, sondern wir haben uns so Stück für Stück durchgearbeitet. Immer wenn Material da war, ist ein neuer Bereich entstanden.
Und gibt es denn bestimmte Bereiche, die es in jedem naturnahen Garten geben sollte? Also ist der dann, wenn man jetzt mit dem ersten Schritt angefangen hat, mit der Analyse, mit dem ersten Blumenbeet, wie gehe ich dann weiter vor? Oder gibt es was wirklich unverzichtbar ist in so einem Garten?
Also bei naturnahen Gärten steht immer drüber die Strukturvielfalt. Also ich brauche möglichst viele unterschiedliche Strukturen, möglichst dicht nebeneinander. Dazu gehören Steinhaufen, Totholzhaufen, eine Reisighecke, ein kleiner Teich, ein Tümpel. Also wirklich die Strukturvielfalt. Also keine monotone Rasenfläche, sondern möglichst viele verschiedene Kleinstrukturen. Und die kann ich mir natürlich auch so gestalten, dass die nicht nur sinnvoll sind, sondern auch schön aussehen. Beispielsweise einen Totholzhaufen so anlegen, dass er wirkt wie eine kleine Skulptur oder so, die ich auch oft im Blick habe. Dann habt nicht nur das Auge was davon, sondern auch verschiedene Tiere. Also über allem steht immer, möglichst viele verschiedene Strukturen zu schaffen auf kleiner Fläche.
Das wollte ich eben gerade nachfragen. Also es geht nicht darum, dass es große Bereiche sind, sondern möglichst viele unterschiedliche.
Also ich würde immer dafür plädieren, weil da kann man auch mal möglichst viele Tiere unterstützen, dass man tatsächlich unterschiedliche Strukturen schafft. Also auch wenn man die Möglichkeit hat, ein Totholz mal in der Sonne zu platzieren oder auch in der, im Schatten, dann je nachdem, wie der Standort ist, werden den unterschiedliche Tiere annehmen und da kann ich dann immer unterschiedliche Tiere beobachten.
Jetzt geht unsere Sendung ja heute auch im Speziellen um Tiere. Was beobachten Sie denn für Tiere in Ihrem Garten?
Also wir haben unseren Garten seit Anfang des Jahres bei der Citizen Science Plattform iNaturalist angemeldet und konnten da mittlerweile mit der Community an die 160 Arten bei uns bestimmen, also Spinnen, Insekten, Vögel, Säugetiere. Und das sind teilweise Allerweltsarten, aber selbst die haben es ja schwer mittlerweile bei uns. Und vor ein paar Wochen konnten wir dann tatsächlich auch eine östliche Zwergwollbiene entdecken. Das ist eine Wildbiene, die tatsächlich auch auf der roten Liste steht. Also das ist eine schöne Bestätigung für das naturnahe Gärtnern bei uns.
Toll. Und wenn man jetzt von den Tieren wieder zu den Pflanzen, ich glaube, die Pflanzen sind ja eigentlich immer so die Ausgangsbasis für eine Biodiversität. Gibt es da bestimmte Pflanzen, die Sie empfehlen würden?
Also wir setzen bei uns zum größten Teil, nicht ausschließlich, aber größtenteils auf heimische Pflanzen, also die bei uns in Mitteleuropa vorkommen, weil wir nicht nur darauf achten, dass die Blütenbesucher was haben, sondern das wird ja oft vergessen, wir brauchen ja auch ganz viel für die Pflanzenfresser. Also es gibt viele Tiere, die wir oft gar nicht sehen oder die sehen wir nur, wenn wir angefressene Blätter sehen. Aber auch die sind ja ein wichtiger Teil der Artenvielfalt. Das heißt, dass wir auch bewusst Pflanzen setzen, die angefressen werden sollen. Nicht nur die klassische Brennnessel, sondern sämtlichen heimische Wildblumen sind ja ganz viele Tiere von abhängig, nicht nur von den Blüten, sondern von den gesamten Pflanzen. Also das ist erstmal grundsätzlich. Natürlich sollen sie uns aber auch gefallen. Und wenn es jetzt dann in die Richtung geht, was sind meine Lieblingspflanzen? Natürlich habe ich da auch ein paar Favoriten. Also mein absoluter Favorit ist momentan der Natternkopf. Das ist eine zweijährige Pflanze, die von knapp 40 Wildbienenarten besucht wird und auch von einer spezialisierten, der Natternkopf-Mauerbiene, die nur existieren kann, wenn diese Pflanze eben da ist. Und die kommt mittlerweile auch in hoher Stückzahl bei uns mittlerweile vor, diese Wildbiene. Aber auch Glockenblumen, Ochsenauge kann ich absolut empfehlen. Ja, Wiesensalbei, also diese ganzen heimischen Wildblumen, die jetzt nicht so den extremen Schauwert haben, aber eher so klein und filigran daherkommen, aber trotzdem wunderschön sind und sehr sinnvoll sind.
Wenn Sie sagen zweijährig, jetzt am Beispiel des Natternkopfs, was heißt das? Hat man den dann auch nur zwei Jahre?
Genau, der versamt sich, dann bildet er im ersten Jahr eine Blattrosette, im zweiten Jahr blüht er dann, stirbt dann ab, verbreitet sich aber, wenn die offenen Flächen da sind, also der braucht wirklich offene Flächen, damit die Samen dort auch keimen können, dann wandert der durch den Garten und das macht er bei uns jetzt seit mehreren Jahren und taucht immer an unterschiedlichen Stellen wieder auf.
Super. Ich möchte noch auf ein anderes Thema kommen, beziehungsweise nicht Thema, aber auf einen anderen Ort, weil ja jetzt gerade in München nicht jeder einen Garten hat. Ich möchte auf den Balkon zu sprechen kommen. Wenn man jetzt einen Balkon hat, kann man da auch was tun?
Selbstverständlich. Also viele heimische Wildpflanzen lassen sich durchaus auch einfach im Topf oder im Balkonkasten kultivieren und da bin ich auch immer dafür, also da zählt jeder Quadratmeter quasi, jeder Quadratzentimeter, also auch schon eine kleine Zwergglockenblume in einem kleinen Topf kann was bewirken, dass wir da kleine Glockenblumen-Scherenbienen beispielsweise beobachten können. Und von daher, ja, wenn man die passenden Stellen hat, das gibt sowohl im Sonne als auch Schatten, kann man auch im Kleinen natürlich was mit Wildpflanzen auf dem Balkon machen, ja.
Und so diese klassischen Insektenhotels, die es jetzt zum Kaufen gibt, kann man das auch auf dem Balkon dann machen? Also weil das mit Blumen ist ja dann eigentlich immer der Fokus vor allem auf der Biene oder auf den verschiedenen Wildbienenarten. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, auf dem Balkon noch was anderes an Tieren da zu sehen oder für die was zu schaffen?
Also tatsächlich kann ich die Strukturen, die ich im Garten erstellen kann, natürlich im Kleinen auch auf dem Balkon machen. Also wer verbietet mir denn, dass ich vielleicht dort auch mal einen Stamm in die Ecke stelle, der dort vor sich hinrotten darf? Oder natürlich kann ich auch Nisthilfen verwenden. Das ist eine tolle Möglichkeit, um die Tiere zu beobachten. Dann sollten es aber auch vernünftige sein. Ein Großteil der Nisthilfen, die man kaufen kann, sind leider sinnlos. Also da sollte man sich dann schon informieren, dass man vernünftige Nisthilfen hat. Man kann aber auch einfach mal probieren, einen großen Eimer mit lehmigem Sand irgendwie aufzustellen. Vielleicht hat man Glück und es kommt eine erdnistende Sandbiene vorbei. Also das ist nicht ausgeschlossen. Die landen auch auf dem Balkon.
Super. Sie haben jetzt vorher schon mal diese App iNaturalist erwähnt. Gibt es denn andere Apps, die Sie für sinnvoll erachten? Erste Frage. Und zweite Frage, kann man bei iNaturalist sich auch als Privatperson anmelden? Oder wie funktioniert das?
Also wir sind im Rahmen von einem größeren Artengartenprojekt vom Naturgarten e.V. sind wir mitgelistet, aber theoretisch kann sich da jeder mit seinem Garten anmelden. Wir nutzen sonst noch die App Natura.db, um uns Pflanzen quasi rauszusuchen. Dort ist immer sehr gut aufgelistet, wie viele Tiere davon profitieren. Ansonsten nutze ich noch Flora Incognita beispielsweise, um Pflanzen zu erkennen oder auch um Tiere zu erkennen, die App Obsidentify.
Und das funktioniert dann eigentlich so, dass man ein Foto macht und dann in die App rauflädt und dann, was kriegt man dann?
Genau, also das wird von der KI wird das dann meistens bestimmt. Bei iNaturalist ist es noch so, dass die Community, weil es ein Citizen Science Projekt ist, auch noch mitbestimmt und dann auch quasi noch Meinungen und Vorschläge abgibt zu den Tieren.
Und die sind kostenlos alle?
Ja.
Okay, dann bedanke ich mich für dieses sehr interessante Gespräch und hoffe, dass Sie bald wiederkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Von neuen Tieren berichten.
Komme sehr gerne wieder. Vielen Dank.
Das hoffe ich auch.